Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir, Markus Seel.
Und mit mir, Felix Zimmermann, beide aus dem Berliner Büro der LTO.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Nach Verurteilung nun Freispruch im Eiskellermordfall. Hat die Justiz versagt?
Urteil in Thüringen. Muss der Staat auch Rechtsextremisten zu Juristen ausbilden? Und jetzt geht's los. Recht kommt. Dieses Rechtssystem hat ihnen großes Unrecht angetan. Das sagt die Richterin Heike Will bei ihrer Urteilsverkündung am Landgericht Traunstein. Dabei musste sie mit den Tränen kämpfen und hat sich beim Angeklagten entschuldigt. Das ist ein 23-Jähriger, der über 2 Jahre in U-Haft gesessen hat. Der war zunächst verurteilt worden wegen Mordes und jetzt hat er einen Freispruch bekommen im Eiskellerfall.
Ja, das ist wirklich ein Ausnahmemoment. Eine Vorsitzende entschuldigt sich quasi im Namen des Systems. Der Fall wirft viele Fragen auf über Fehler im Justizsystem, Ermittlungsdruck auf Beamten bis hin zu der Frage, wie wichtig gute Verteidigung ist. Um all das zu verstehen, müssen wir den Fall auch genau aufdröseln, also etwas True Crime heute im LTO-Podcast.
Ja, wir springen zurück in die Nacht zum 3. Oktober 2022. Das Ganze spielt in Aschau im Chiemgau in Bayern. Hanna W., die ist 23 Jahre alt, Medizinstudentin und die feiert in der Disco Eiskeller in dieser Nacht. Ja. Also ich habe mir auch mal gedacht, Teil des Grusels macht sicherlich auch dieser Name aus, der an dem Fall heftet. Also es ist eine Partynacht dort, wie viele andere dort wohl auch. Es gibt Musik, Alkohol, Freunde treffen sich da und so 2.20 Uhr will Hanna W. dann stark alkoholisiert sich zurück auf den Heimweg machen. Das sind nur 850 Meter, weit hat sie es nicht. Ein Freund, der will sie ursprünglich noch begleiten, entscheidet sich dann aber vor dem Club um und geht wieder hinein und so macht sich dann Hanna W. alleine auf dem Weg.
Ja, wenige Minuten später geht ihr Leben zu Ende. Am nächsten Morgen wird Hanna W. tot in dem Bach Prien gefunden, der neben der Straße zu diesem Eiskellerclub verläuft, aber eben nicht dort, sondern 12 Kilometer treibt sie der reißende Bach mit. Und schon da beginnt jetzt das Problem. Kein klarer Tatort, keine Spuren eines sexuellen Übergriffs, kein Video, nur eine Tote im Bach und viele Fragezeichen.
Ja, aber nichtsdestotrotz, 1,5 Jahre später wird ja Sebastian T. von einer Jugendkammer des Landgerichts Traunsteins verurteilt. So, was ist jetzt dazwischen passiert? Wie wird ein völlig unbescholtener 20-jähriger Anlagenmechaniker überhaupt zum Mordverdächtigen? Was war denn da, Felix, jetzt der allererste Anknüpfungspunkt für die Ermittler?
Ja, sie haben jetzt nicht Sebastian gesucht, irgendwelche Hinweise, sondern sie suchten irgendeinen Jogger, der gesehen wurde, für Hinweise. Und da meldete sich seine Mutter ganz freiwillig bei der Polizei, sagte, mein Sohn war doch joggen, die haben einen Termin verabredet. Sebastian T. ging zur Polizei, bringt seine Laufklamotten mit, lässt sich fotografieren.
Ja, und dann ist ja was passiert, was die Verteidigung dann später als Suggestivverhör geiseln und kritisieren wird. Normalerweise sollen ja Zeugen über ihre eigene Wahrnehmung berichten. Doch die Beamten, die machen das jetzt anders. Die fragen den Sebastian T. ja nach einer Hypothese. Sie fragen ihn, was er glaubt, was passiert sein könnte. Und der Sebastian T., der lässt sich auf diese Gedankenspiele mit ein.
Ja, und da fällt dann ein knapper Satz, Satzstücke, die ihm dann zum Verhängnis werden sollen. Er redet von einem Auto, wo die Frau ja vielleicht verschleppt werden hätte können. Da war nichts dran. Aber dann kommt eben dieser Satz, vielleicht wurde sie geschlagen mit irgendeinem Stein oder so. Und dann hatte die Rechtsmedizin zu dem Zeitpunkt bereits festgestellt, dass sie eben Kopfverletzungen hat, Hanna W., von denen damals diese Rechtsmedizin meinte, dass sie nicht mit dem Abtrieb im Fluss zu erklären seien. Die Ermittler hören also das Wort Stein, stutzen und sagen, das könnte ja Täterwissen sein. Und damit rutscht Sebastian in eine Rolle, aus der er nicht mehr rauskommt.
Ja, diesem Täterwissen, dem wird ja von den Ermittlern, das kennt man ja vielleicht von Aktenzeichen XY, ja fast magische Kräfte beigemessen. Also was geht's da? Um Informationen, die nur der tatsächliche Täter haben und kennen kann. Also ein ganz spezielles Detail des Tatgeschehens, das nicht öffentlich bekannt ist und eben auch nicht leicht zu erraten ist. Also typischerweise, wo ist die Tatwaffe genau versteckt? Welche speziellen Verletzungen oder Spuren, die sonst niemand gesehen haben konnte, könnte es da beim Opfer geben?
Genau, wenn dann jemand eben Täterwissen offenbart, wird er natürlich schnell zum Verdächtigen. Die Frage ist natürlich nur, ist etwas tatsächlich Täterwissen oder einfach nur eine naheliegende Spekulation? Ja? Wenn man jetzt jemanden fragt, wie eine Frau nahe eines Bachs bekanntlich mit Steinen zu Tode kommen konnte, ist es ja vielleicht mit einem Stein oder so, also jetzt eher was Naheliegendes und möglicherweise eben noch kein Täterwissen.
Aber trotzdem hat die Polizei sich jetzt voll auf diesen Stein fokussiert. Vielleicht noch einmal kurz, um auch so einen Überblick zu haben, vielleicht müssen wir noch einmal sagen, was alles nicht existierte, was nicht aufgefunden werden konnte. Also es gab keine DNA-Spuren von Sebastian T. an Hannah W. Es gab auch keine DNA-Spuren von Hannah W. an Sebastian T., also umgekehrt. Es gab keine, es wurden keine Spuren eines Sexualverbrechens an Hannah W. festgestellt. Es ist keine Tatwaffe gefunden worden. Es gibt kein Zeuge der vermeintlichen Attacke. Es existieren auch keine Überwachungskameraaufnahmen, die den Sebastian T. nochmal bei einer zweiten Joggingrunde zeigen. Also die wäre ja notwendig gewesen, damit er eben auf diese Hannah W. hätte treffen können. Aber eben umgekehrt Bilder, die ihn bei seiner ersten Joggingrunde zeigen, die ist aber so gelaufen, dass er da der Hannah W. gar nicht begegnen konnte. Und vielleicht muss man über den Sebastian T. noch wissen, der hatte auch keine Vorstrafen. Nichtsdestotrotz, die Polizei hält ihn von da an jetzt für verdächtig und befragt damals unter anderem seine gute Freundin Verena R.
Genau, bevor sie zu ihr gehen, haben sie eigentlich, wie gesagt, nichts, außer dass er joggen war und außer dass er was von einem Stein geredet hat. Jetzt erzählt aber Verena R., dass Sebastian ihr auf einem Spaziergang am 3. Oktober erzählt hat, dass in Aschau ein Mädel umgebracht worden sei und ihm die Leiche in der Brien gefunden wurde. Doch das konnte am 3. Oktober niemand wissen, denn die Leiche wurde erst spät am Abend identifiziert und die Lokalpresse berichtete erst am 4. Oktober.
Also klingt jetzt erstmal natürlich nach Täterwissen, ne? Aber es stellt sich dann heraus, das Gespräch, dieses Spaziergangsgespräch, das angeblich am 3. Oktober stattgefunden haben soll, das war aber erst am 4. Oktober, wo die Medien bereits über den Tod berichtet haben. Und damit fällt natürlich auch das Täterwissen wieder zusammen. Diese Verena R., die hatte wohl auch den Fehler früh bemerkt, aber interessanterweise der Polizei gar nicht mitgeteilt und die Dinge nehmen so weiter ihren Lauf.
Genau, die hatte irgendwie auch Sorge, dass sie irgendwie falsch ausgesagt hat und dann stützt aber im Gegenteil ihre Schwester Lea R. diese Falschaussage und sagt, dass Sebastian T. ihr ebenfalls schon bevor der Todesfall bekannt war, von einem Mord erzählt habe. Aber auch dort gibt es eben heillose Widersprüche. Mal wollen es die anderen Freunde auch gehört haben, dann war man wieder allein. Außerdem will sie sofort danach auf dem Handy gegoogelt haben, nach dem Mord. Die Frage, ob das wirklich so war, ist das Gericht im ersten Verfahren aber gar nicht nachgegangen.
Ja, also wir versuchen ja auch die Sachen zusammen zu puzzeln. Danach soll es ja aber auch noch ein Geständnis vom Sebastian T. selbst gegeben haben, nämlich angeblich auf einer Hausparty, wo er war. Da soll er gesagt haben, ich war's.
Genau, darauf hat sich dann später auch das Gericht gestützt. Allerdings gibt es eine Aussage, dass die Freunde so rumgewitzelt haben und weil er schon mehrfach vernommen wurde, gesagt haben, gibst du einfach zu, dass du es warst. Und da hat er das dann gesagt. Ja, okay, ich gehe hin und sage, ich war's. Das Landgericht im ersten Verfahren sagte aber, naja, das hat er eben aus einem inneren Druck rausgetan, sonst würde man sowas ja nicht sagen. Er sei auch angespannt gewesen, sei dann sofort danach einer rauchen gegangen, was für ihn total ungewöhnlich sei. Also die haben da ein Geständnis gesehen.
Und trotzdem ist ja niemand von diesen Freunden, die da dabei gewesen sind, an diesem Partyabend dann direkt zur Polizei gegangen und haben über dieses Geständnis berichtet. Ne? Also das deutet ja auch vielleicht darauf hin, dass dieser Kontext, diese Gesprächsatmosphäre, in dem der Sebastian T. gesagt hat, ich war's, vielleicht doch eher so ein witzelnder, quatschiger Kontext war. Ja. Dann hat ja auch eins dieser Mädchen, die an diesem Partyabend dabei war und das gehört hat, dieses vermeintliche Geständnis, danach noch zusammen mit dem Sebastian T. übernachtet. Das ist jetzt auch eher ungewöhnlich, wenn ich das höre und der Person jetzt zutrauen würde, die hat jetzt gerade einen Mord gestanden.
All das hat jedenfalls schon mal gereicht, um Sebastian T. in Untersuchungshaft zu bringen. Aber auch im späteren Prozess bröselten diese Aussagen so ein bisschen vor sich hin, hat das Gericht zwar trotzdem drauf gestützt, aber vor allem hat das Gericht im ersten Verfahren die Beweiswürdigung auf einen anderen Zeugen gestützt.
Ja, die entscheidende Figur für das erste Verfahren, das ist der Mithäftling Adrian M., der meldet sich nach Prozessbeginn und behauptet, der Sebastian T., der habe ihm bei Spekulatius und Kartenspielen vor 10 Monaten schon den Mord gestanden. Jetzt muss man wissen, der Mann, Adrian M., der ist vorbestraft, unter anderem wegen Sexualdelikten, der hat eine diagnostizierte Borderline-Persönlichkeitsstörung und er hat auch schon in früheren Verfahren nachweislich gelogen.
Und er hat selbst gesagt, dass er sich Vorteile von seiner Kooperation verspreche, die er später auch übrigens tatsächlich durch eine Strafmilderung in seinem eigenen Verfahren erhalten hat. Trotzdem macht ihn die Kammer zum Hauptbelastungszeugen. Und zwar mit der Argumentation, mag ja sein, dass das ein Lügner ist, aber es muss stimmen, was er sagt. Denn auch hier wieder das Schlagwort, das zieht sich durch, Täterwissen. Er hätte Täterwissen offenbart. Warum? Also, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Der Adrian M. sagt, der Sebastian T. habe ihm erzählt, ich habe Hanna W. bewusstlos geschlagen und jetzt, damit sie sich nicht wehren kann.
Das soll Täterwissen sein?
Ja, das Landgericht Traunstein sagt, es habe zwar in der Presse gestanden, dass Hanna W. aus sexuellen Motiven angegriffen und bewusstlos geschlagen wurde, beziehungsweise dass die Staatsanwaltschaft das vermutet. Aber nicht, dass das Bewusstlosschlagen erfolgt ist, damit sie sich nicht wehrt. So, und das brachte natürlich die Verteidigung auf die Palme, die sagen, warum denn sonst sollte jemand aus sexuellen Motiven bewusstlos schlagen? Das ist ja logisch, damit sich das Opfer nicht wehrt. Das ist doch die naheliegende Antwort. Das ist ja quasi logisch und kann kein Täterwissen sein.
Ja, denkbar wäre ja auch, dass jemand einen sexuellen Angriff macht und danach das Opfer bewusstlos schlägt, ne? Damit das zum Beispiel nicht die Polizei ruft oder um es danach nicht umbringen zu müssen. Ne? Aber die Variante, dass das Opfer bewusst ausgeschlagen wird, damit es sich nicht wehrt, ist sicherlich die wahrscheinlichste. Ne? Also kein Wunder, dass der Adrian M. das annehmen konnte. Also für mich klingt es jetzt nach allem anderen als nach exklusivem Täterwissen. Wir haben ja selbst gesagt, das muss ja eigentlich auch was sein, was nicht leicht zu erraten ist.
Und jetzt nochmal die andere Ebene. Täterwissen bedeutet ja auch, man weiß, dass es so war. Und das setzt ja voraus, dass das Gericht auch sicher wusste, dass Hanna W. tatsächlich bewusstlos geschlagen wurde, damit sie sich nicht wehrt.
Wie kommt das Gericht zu dem Schluss?
Ja, es gab ja keine Kampfspuren an Hanna W.'s Körper. Und dann sagt das Gericht, gäbe es Kampfspuren, würde das zeigen, dass es erst einen sexuellen Übergriff gab und sie dann bewusstlos geschlagen wurde. Ja? Das würde dann eben bedeuten, dass sie nicht bewusstlos geschlagen wurde, damit sie sich nicht wehrt, sondern eben aus den anderen Gründen, ja. Ich will fliehen oder töten. So. Da es aber keine Spuren gab, sei eben sicher, dass sie direkt bewusstlos geschlagen wurde. Und was nur den Schluss erlaubt, dass das passiert sei, damit sie sich nicht wehrt.
Puh. Das ist schon ganz schön um die Ecke gedacht, finde ich jetzt jedenfalls. Ich weiß gar nicht, ob ich das ganz verstanden habe. Ich bin jedenfalls auch nicht richtig überzeugt. Weil es könnte ja auch jetzt einen sexuellen Übergriff geben, der das Opfer wehrt sich. Es gibt Kampfspuren und weil sich das Opfer so wehrt, ne, weil sie so stark wehrt, entscheidet der Täter dann noch während dieser Auseinandersetzung, sie bewusstlos oder die Person bewusstlos zu schlagen.
Genau, also damit sie sich nicht weiter wehrt, ja. Mhm. Und ne, also ich versuche es nochmal zu fassen. Also es mag ja stimmen, was die Staatsanwaltschaft sagt, dass die fehlenden Kampfspuren darauf hindeuten, dass Hanna W. tatsächlich bewusstlos geschlagen wurde, damit sie sich nicht wehrt. Aber wir müssen ja umgekehrt die Aussage von dem Adrian W., damit sie sich nicht wehrt, kann ja nur dann Täterwissen sein, wenn das auch nur das Szenario erlaubt, bewusstlos schlagen, damit sie sich nicht wehrt, dass sie sofort ohne Kampf bewusstlos geschlagen wurde. Und das ist eben der klare Fehler. Denn damit sie sich nicht wehrt, jemanden schlagen, lässt ja auch eben diese andere Konstellation zu, es gibt einen Kampf und dann entscheidet jemand mit Kampfspuren und dann entscheidet jemand, jemanden dann bewusstlos zu schlagen, damit sie sich nicht weiter wehrt. Und deswegen ist diese Annahme, dass das irgendwie ein Hinweis auf Täterwissen sein kann, ein Hinweis darauf, dass es keine Kampfspuren gibt, der ist wirklich überhaupt nicht überzeugend. Aber es ist super um die Ecke gedacht.
Aber es zeigt doch, Felix, zeigt doch vor allen Dingen auch, dass sozusagen mit welchem Eifer und mit welchem Energie man sich dann zu so einem Detail hypothetische Gedanken dazu macht, zeigt ja auch anscheinend dann, wie wenig man irgendwie hatte, wenn man sich so sehr auf diese Aussage jetzt hier in die Aussage klammert, oder?
Ja, total. Also dieses um die Ecke denken und so sophisticated auslegen, also ne, wir sind immer irgendwie im Strafrecht, ja, und da sollte die Sachen doch irgendwie mehr oder weniger klar auf die Hand legen und nicht mit solchen dreimal um die Ecke gedachten Sachen kommen.
Und das Gericht muss ja auch zur Überzeugung kommen, dass das so gewesen ist. Ne? Also sozusagen, wir sprechen jetzt vor allen Dingen, finde ich, auf der Ebene des Zweifelns und des nicht so genau Wissens und es gibt mehrere Optionen. Ja? Also im ersten Verfahren hatte das Gericht da wohl gar keine Zweifel angemeldet. Ne? Also es hat ja am Anfang im ersten Durchgang ausgereicht, den Sebastian T. 2023 zu einer 9-jährigen Jugendstrafe zu verurteilen. Und ja, muss man ja auch sagen, wenn man sich jetzt auch nochmal die Medienberichte aus der Zeit anguckt, für viele war das ja dann damals auch durch der Fall. Ja, viele Medien schreiben vom Eiskellermörder, die Version der Ermittler, von der wir ja jetzt gezeigt haben, wie dünn die sich zusammensetzt, die hat sich dadurch durchgesetzt, sie war prägend. Naja, für die Familie der Getöteten war das eine Art von empfundener Gerechtigkeit wahrscheinlich und für die Familie des Angeklagten natürlich der totale Absturz.
Ja, doch dann kam die Wendung. Die Anwälte von Sebastian T., Regina Rick und Yves Georg legten Revision zum BGH ein und zwar auf über 1.600-1.500 Seiten dröselten sie alle Fehler aus ihrer Sicht auf.
Ja, muss natürlich dazu sagen, Regina Rick, das ist eine absolute Nummer unter den Strafverteidigern und Strafverteidigerinnen. Sie hat in jahrelanger Arbeit zum Beispiel die Wiederaufnahme des sogenannten Badewannenmordfalls erreicht. Da saß jemand für 13 Jahre wegen Mordes, bevor er dann im Juli 2023 doch wieder freigesprochen wurde. Also man kann sagen, das ist eine echte Kämpferin. Und auch der Yves Georg, junger Strafverteidiger aus Hamburg, sehr erfolgreich und natürlich auch wichtig zu sagen, LTO-Autor.
Ja, das allein qualifiziert natürlich schon, das heißt schon, dass er top sein muss.
Ja, keine Frage. Aber zurück zum Fall, die ist ja auch nochmal eine interessante Komponente, finde ich, an diesem ganzen Eiskeller-Mordfall. Die Familie von T., das sind ja jetzt keine superreichen Menschen, die sich jetzt teure Strafverteidiger leisten können. Die müssen natürlich auch erstmal das Glück haben, dass sich jetzt solche Top-Anwälte für den Fall von ihnen interessieren, den annehmen. Ohne vielleicht auch jetzt das ganz große Geld damit zu verdienen. Wobei, man muss sich auf der anderen Seite auch sagen, da jetzt so einen Erfolg zu erreichen, das ist natürlich auch gut für die Profilierung und fürs Renommee.
Genau, du sagst es Erfolg, denn ihre Revision zum BGH hatte Erfolg. Aber erstmal nicht wegen der ganzen Beweislage, die wir oben skizziert haben, sondern aus verfahrensrechtlichen Gründen. Der BGH sagte, die Richterin ist befangen.
Ja, was? Wie hat sie das geschafft?
Also kurz vor dem Urteil findet die Verteidigung von Sebastian T. in den Akten E-Mails zwischen der Richterin Jacqueline Asbichler und der Staatsanwaltschaft, in denen über zentrale Fragen des Tatgeschehens gesprochen wird, ohne dass die Verteidigung informiert wird.
Okay, das bedeutet also, die Vorsitzende Richterin führt mit der Anklagebehörde so eine Art Hinterzimmerdiskussion über den Fall. Und naja, klar, das ist natürlich beim Strafverfahren höchst problematisch, wenn Gericht und Staatsanwaltschaft eigentlich ja da strikt getrennte Rollen haben. Zumindest müsste ja natürlich die Anwaltschaft auch damit im Boot sein. Das Gericht muss neutral sein, darf ja nicht den Eindruck erwecken, es arbeitet jetzt hier Hand in Hand im Team mit der Anklage.
Ja, und damals stellte die Verteidigung dann einen Befangenheitsantrag gegen die Richterin. Der wurde aber abgelehnt. So, und jetzt sagt der BGH, hier absoluter Revisionsgrund, § 338 Nummer 3 Strafprozessordnung, ja, ist befangen. Und da wird auch nicht mehr geguckt, hat sich das aufs Urteil ausgewirkt, sondern dann ist es eben automatisch kaputt.
Ja, und dazu kam ja noch die von dir eben auch genannte Vorsitzende Richterin, die hat ja dann nach der Einlegung der Revision dem BGH sozusagen direkt geschrieben, das ist auch eher ungewöhnlich, und sich mit quasi einer unaufgeforderten Stellungnahme, mit einer Vorwärtsverteidigung, so eine Art Amicus Curiae in eigener Sache, sozusagen gerechtfertigt und gesagt, ja, das Urteil von mir, das ist ja gar nicht rechtsfehlerhaft. Ja. Aber das ist natürlich interessant, weil der BGH beurteilt ja nur das Urteil als Stück an sich und Richter der Vorsitzende sind ja eben gar nicht Partei jetzt im Revisionsverfahren. Also der BGH hat dazu ja auch dann gesagt, es ist eben nicht Aufgabe des Tatrichters, die Erfolgsaussichten einer Revision zu würdigen. Die waren da also wohl auch in eigener Sache quasi, fühlten die sich angegriffen. Also das alles, sagt der BGH, spricht für die Befangenheit der Richterin, dass sie stark fokussiert ist, ihr Urteil da auf die Art und Weise zu rechtfertigen.
Wichtig aber, das heißt natürlich erstmal nicht, dass der BGH sagt, Sebastian T. ist unschuldig, sondern es ist aber wegen des Verfahrensfehlers neu aufzurollen. Viele meinen deswegen, ja, der BGH hat doch nur hier den kleinen Verfahrensfehler bemerkt. Bei der Beweiswürdigung war schon alles richtig. Ja, die Revision oder die Strafverteidiger von Sebastian T. haben natürlich gesagt, naja, nein. Der BGH hat nur das Loch an der dünnsten Stelle gebohrt. Ja, nach dem Motto, unsere Revision wäre sonst auch durchgegangen, aber der BGH musste jetzt nicht die ganzen 1650 Seiten da lesen, sondern hat einfach sich auf den ersten Aspekt gestützt. Der Richtige ist natürlich einfach, das verhält sich dann dazu nicht. Ne? Also der BGH guckt sich das an und prüft die anderen Sachen nicht. Also man weiß jetzt nicht, wie es da ausgegangen wäre. Aber es spricht schon viel dafür, dass die Revision vielleicht auch aus anderen Aspekten durchgegangen wäre.
Ja, und der Prozess muss ja dann nochmal eine zweite Runde drehen. Das ist sowieso irgendwie so ein mega spannender Vorgang, finde ich. Wenn das Gleiche nochmal dann zu anderen Richterinnen und Richtern kommt, ja, und die müssen das jetzt auch nochmal neu aufrollen. Da dürfte die Verteidigung jetzt mit ihrer Erzählung recht gehabt haben, denn im zweiten Durchgang lief das jetzt alles ganz anders, und zwar sogar schon bevor der Prozess startet, denn der Sebastian T., der wurde dann aus der Untersuchungshaft entlassen. Hintergrund ist nämlich, im ersten Verfahren hatte das Gericht es trotz der diagnostizierten Borderline-Störung dieses Hauptbelastungszeugen Adrian M., von dem wir schon gehört haben, ne, den hat ja der Sebastian T. da im Gefängnis kennengelernt, es versäumt, ein Gutachten über die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen einzuholen. Das wird jetzt erst nachgeholt von Professor Dr. Max Steller, und das ist ein sehr bekannter Aussagepsychologe.
Genau, und der kommt zu dem Ergebnis, überspitzt gesagt, Adrian M. ist ein notorischer Lügner. Es gab auch eine Gefängnisangestellte, die ausgesagt hat, dass er öfter Leute angeschwärzt hätte, ohne dass sich dann irgendetwas nachweisen ließe.
Ja, und jetzt nach und nach fällt das auch so ein bisschen in sich zusammen. Also die neue Richterin Heike Will, die folgt eben auch der Verteidigung und meint einmal auch, dass diese Aussage, der Sebastian T. habe die Hanna W. bewusstlos geschlagen, ja, worüber haben wir vorhin so viel gesprochen, mit dem Ziel, damit sie sich eben nicht wehren kann, dass das exklusives Täterwissen sein soll, das sei eben haltlos.
Heißt, zum Prozessauftakt ist Sebastian T. ein freier Mann und insgesamt ist er ein ganz anderer Ton im Saal. Ne? Die Kammer lässt die Verteidigung arbeiten, Sachverständige, Gutachten zur Strömung, zur Frage von Hanna W.'s Verletzung, ob das auch durch einen Sturz in den Bach mitreißen durch das Wasser erklärbar ist. Und das Gericht geht eben auch noch weiteren Fragen nach. Wir hatten ja eben erzählt, dass diese Lea R. gesagt hat, ja, der Sebastian T. hat mir das am 3.10. erzählt und ich habe danach gegoogelt an dem Tag. Jetzt kommt aber raus, diese Lea R. hat überhaupt nicht nach dem Mord gegoogelt am 3.10. Also wieder fällt was zusammen, was dieses Täterwissen-Ding angeht. Und ja, die Richterin sagte auch, hier haben mehrere Personen definitiv gelogen.
Ja, am Ende plädiert auch nicht nur die Verteidigung, sondern auch die Staatsanwaltschaft auf Freispruch. Auch die Staatsanwaltschaft sagt, ja, die Beweise, die reichen eben nicht aus für eine Verurteilung von Sebastian T. Das Mordurteil lässt sich nicht so halten. Anders als die Verteidigung geht die Staatsanwaltschaft aber dennoch weiterhin davon aus, dass es sich hier gegen die Hanna W. um ein Verbrechen gehandelt haben muss. Nur sie kann eben jetzt nicht mehr nachweisen, wer der Täter war.
Das Gericht entscheidet am 25. November 2025 Freispruch. Sebastian T. wird nach 945 Tagen Haft endgültig aus der Verantwortung für den Tod von Hanna W. entlassen. Und die Vorsitzende, wir sagten es eingangs, entschuldigt sich bei ihm. Das ist so ein Moment, wo sichtbar ist, dass es eben nicht nur so was schiefgelaufen ist, sondern ja, die Richterin sagt ja, es gebe keinen Anhaltspunkt dafür, dass er für Hanna W. verantwortlich sein könnte. Ja, noch nicht mal, dass sie sich überhaupt räumlich begegnet sind.
Ja, das ist ja schon auch eine heftige Aussage. Ne? Man sagt sozusagen, da ist jemand zum Mord verurteilt worden, aber im Nachhinein, im zweiten Durchgang, sagt man gar keinen Anhaltspunkt. Würdest du denn sagen, im ersten Durchgang ist das jetzt sowas wie so ein Willkürurteil gewesen? Also erreicht das so eine Qualität des Versagens?
Ja, ist total schwierig. Also wenn man sich mal das erste Urteil anschaut, das habe ich gemacht, das hat allein 300 Seiten. Ja, mindestens, im Word-Dokument 300 Seiten. Und die haben sich da also jedenfalls von der Arbeit nicht leicht gemacht. Ja, das ist unfassbar ausführlich. Und wenn man das so liest, und ich bin ja jetzt nicht extrem tief drin, dann kommen schon so Stellen, wo man sagt, klingt dann doch irgendwie ganz plausibel. Zum Beispiel, dass Hanna W. einen Notruf versucht hat abzusetzen. Und dass Sebastian T., dass der Gewaltpornos anguckt hat oder dass er zu einem anderen Mithäftling gesagt haben soll, ich kann mich nicht an die Tat erinnern. Dann denkt man sich so, warum sagt er denn, ich kann mich nicht erinnern? Das ist doch eigentlich auch unplausibel. Man würde doch sagen, ich war es nicht. Und dann habe ich immer wieder den Verteidiger Iob Georg angerufen und genervt. Und der hatte dann immer sehr plausible Erklärungen für all das, warum das gerade nicht hindeutet. Ich kann es jetzt letztlich nicht beurteilen. Ich maß mir jetzt nicht an zu sagen, dieses erste Urteil war jetzt ein Willkürurteil. Ja, da sind dann irgendwie manche Medien auch wieder zu schnell. Ne? Erst sagen sie, ja, das ist der Eiskellermörder und jetzt gibt's den Freispruch und dann sagen sie alle, ja, das andere war ja völlige Willkürjustiz. Also vielleicht ist da auch mal sinnvoll, die Kritik beizubehalten, ja, also die kritische Sichtweise. Eins ist natürlich klar, das, was wir da oben gesagt haben zu diesem Täterwissen beim Adrian M., damit er sich nicht wehrt und so weiter, ja, und dieser notorische Lügner. Also ich würde schon sagen, es ist doch sehr klar, dass man jetzt auf diese Sachen wirklich ein Mordurteil nicht stützen konnte. Also im Ergebnis würde ich schon sagen, dass es doch ein klares Fehlurteil ist, aber jetzt da so ganz insgesamt den Stab über diese Richter zu brechen, das würde ich mir jetzt nicht zutrauen.
Mhm. Lass uns doch vielleicht nochmal ein bisschen auch auf die Ermittler schauen. Das ist ja nicht nur das Gericht. Auf die muss ja nach diesem Mordfall auch, muss ich ja vorstellen, da in diesem ländlichen bayerischen Raum auch ein immenser Druck wahrscheinlich gelastet haben. Ja, da muss ein Täter jetzt gefunden werden, Gewaltverbrechen möglicherweise an einer Frau. Das ist ja auch das, was man dann so als Confirmation Bias kennt, also Denkfehler, bei denen wir vor allem die Informationen wahrnehmen, die wir suchen und erinnern und die uns wiederum so ein bisschen bestätigen in dem, was wir sowieso schon kennen. Und dann neigen wir vielleicht dazu, Dinge, die uns irritieren, Informationen, die uns irritieren, zu ignorieren. Ist das so ein, aus deiner Sicht jetzt so ein Zusammenspiel gewesen? Zufall, Überforderung, Druck, eine Gerichtskammer, Ermittler, die die Zweifel nicht mehr hören wollten?
Also man sieht, ne, auch glaube, was du gesagt hast in dem ländlichen Raum, ich glaube wirklich in dieser Konstellation, ne, man ist schockiert, es ist ein junger Mensch gestorben. Das kennen wir ja auch, oder? Wir haben ja auch gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, wenn man jetzt sich den Fall anguckt, man will eigentlich unbedingt wissen, was ist hier denn jetzt genau passiert, was ist wirklich passiert. Und wenn man dann diese Rolle hat als Ermittler und dann auch als Gericht, ne, dann man sieht, glaube ich, schon dem ganzen Ermittlungen und auch dem Gerichtsverfahren an, dass man hier quasi ein Ergebnis produzieren wollte. Insofern, ja. Und die Folgen jetzt, ja, Sebastian T. bekommt eine Entschädigung von ein paar tausend Euro, wird er auch bestimmt was abgeben müssen an seine Verteidiger und das bringt ihm natürlich die verlorenen Jahre nicht zurück. Über 2 Jahre, die Familie von Hanna W. ist auch doppelt traumatisiert. Hanna W. ist tot, sie werden wohl nie erfahren, was genau in der Nacht passiert ist und dieses Hin und Her, furchtbar, auch vor allem auch jetzt für die Familie von Hanna W.
Ja, nach dem Freispruch hat die Staatsanwaltschaft jetzt schon angekündigt, die Gründe des Freispruchs ja genau prüfen zu wollen und die Ermittlungen aufzuarbeiten. Das klingt so nach typischer Behördendiplomatie, würde ich jetzt mal sagen. Aber es geht ja eigentlich um mehr, ne? Also man muss ja eigentlich ja fragen, gibt es jetzt auch ein strukturelles Problem? Ja, ist da systematisch was schiefgegangen? Können wir vielleicht was, können Behörden da jetzt auch was draus lernen aus diesem Fall? Ja, die Richterin ist ja überzeugt. Die spricht ja von etlichen sogar fatalen Fehlern bei den Ermittlungen.
Ja, da darf man jetzt wirklich gespannt sein. Erstens darauf, was genau im Urteil steht und zweitens, was die Staatsanwaltschaft da jetzt aufarbeiten wird.
Und was würdest du sagen, Felix? Was nimmst du jetzt daraus mit? Also hat sich jetzt das Rechtssystem eigentlich bewährt? Ja, Fehler wurde ja am Ende jetzt irgendwie korrigiert oder ist das eher ein Beispiel fürs Versagen?
Ja, also schreiben mir jetzt einige, ja, man zeigt doch, wie toll der Rechtsstaat funktioniert. Also da wäre ich jetzt ein bisschen skeptischer, weil Yves Georg und Regina Rick, die können sich jetzt nicht jeden Fall in Deutschland angucken. Gibt natürlich auch viele andere tolle Strafverteidiger, aber man muss erstmal solche Leute, die dann sich mit so einer Werf da einsetzen und durcharbeiten und überhaupt kein Gestern und Morgen kennen, die muss er natürlich erstmal als Verteidiger finden und das ist natürlich die Ausnahme. Deswegen würde ich eher sagen, es könnte auch eine Spitze des Eisbergs sein, dieses Fehlurteil und gibt jetzt eher der Justiz zu denken. Ne? Was können wir auch hier wiederum sagen, strukturell verbessern, um Fehlerquellen zu vermeiden. Ja? Fängt jetzt, ist war jetzt hier vielleicht nicht so entscheidend, aber Aufzeichnung der Hauptverhandlung, ja, in solchen Strafsachen und so weiter und so fort. Wie können wir besser schulen? Wie können wir genau solchen Confirmation Bias nochmal besser entgegentreten? Also eher für mich eher Warnsignal, als dass man sagt so, wow, funktioniert doch alles so toll. Muss der Staat auch Extremisten zu Juristen ausbilden? Und wann darf die Justiz Bewerber für das Referendariat ablehnen, weil sie eine Gefahr für den Rechtsstaat sind? Dazu hat am Mittwoch der Verfassungsgerichtshof Thüringen ein lang erwartetes Urteil verkündet.
Die Richterinnen und Richter, die haben über eine Regelung im Juristenausbildungsgesetz zu entscheiden gehabt, mit der das Land Thüringen extremistische Bewerber ja abhalten und wohl auch abschrecken will. Da gibt es eine Regelung in § 8 Absatz 1 Nummer 3 im Ausbildungsgesetz und da heißt es, dass Bewerber die Zulassung eben zu versagen ist, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung tätig sind. Und dass der Verfassungsgerichtshof, der hat jetzt gesagt, diese Regelung, die ist verfassungsgemäß. Anders hat das gesehen und dagegen vorgegangen war die AfD-Fraktion im Landtag in Thüringen. Die erinnert das Ganze nämlich an DDR-Zustände und die hat befürchtet, dass mit dieser Zugangsregelung regierungskritische Bewerber vom Juristenberuf ausgeschlossen werden.
Ja gut, ist da was dran? Wie schnell ist man denn gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung tätig? Also reicht da jetzt zum Beispiel die AfD-Mitgliedschaft schon aus?
Ja, also die AfD, wird man wohl sagen müssen, die ist ja nicht nur regierungskritisch, sondern gerade in Thüringen ist sie ja auch eingestuft worden als gesichert rechtsextremistisch. Also dass die jetzt da diesen Regierungskritik vorschiebt, ist vielleicht auch ein bisschen Wohlfall. Der thüringische Verfassungsgerichtshof, der hat jetzt nicht ganz konkret was zur AfD gesagt. Das war ja eine abstrakte Normenkontrolle. Die Richterinnen mussten also was zu diesem Gesetz sagen. Aber interessant, die haben gesagt, das bloße Nicht-Eintreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ja, also zum Beispiel, wenn du eine politische Überzeugung hast, die dem irgendwie entgegensteht, das reicht erstmal nicht aus, ja. Also politisch meinen und dich damit beschäftigen, das darfst du. Es braucht eben, und dann kommt man in den Bereich der Verfassungsfeindlichkeit, ein Handlungselement. Das muss man ein aktives Tun brauchst, oder?
Parteien wollen ja immer handeln und was verändern. Ist man ja, wenn man Parteimitglied ist, will man da nicht per se was verändern?
Ja, also in der Regel wird diese bloße Zugehörigkeit, das ist das passive Mitgliedsein in einer Partei, wohl für die Versagung der Zulassung zum Vorbereitungsdienst nicht genügen. Das haben die Richter jetzt in diesem Thüringer Entscheidung nochmal gesagt. Und diese Tätigkeit, also dieses Tätigsein, also du musst irgendwie eine aktive Rolle haben. Du kannst da zum Beispiel, vielleicht wenn du da Funktionär bist oder irgendeine aktive Rolle in der Partei übernommen hast, dann kommt es auch noch darauf an, dass diese Rolle, die du hast, auch nicht zu lange zeitlich zurückliegen darf. Also dein Verhalten, dein verfassungsfeindliches, das muss irgendwie noch wirken, wenn du ins Ref willst.
Okay, das Gericht sagt jedenfalls, es ist bestimmt genug. Ist denn jetzt diese Entscheidung irgendwie von größerer Bedeutung insgesamt?
Ja, also viele Länder haben da jetzt gespannt drauf geschaut, was da in Weimar beim Verfassungsgerichtshof entschieden wird. Denn es geht eben da um eine noch immer ziemlich ungeklärte rechtliche Frage. Ja, und bundesweit gibt es eine ganze Reihe von Fällen, wo Extremisten ins Referendariat wollen. Und die sind eben auch alle recht unterschiedlich. Also mal geht es da um organisierte Hooligans, mal um die Funktionäre von einer rechtsextremen Partei, Mitglieder in der AfD-Jugendorganisation. Also es gibt so eine gute Handvoll Fälle und in den Ländern ist das bisher ziemlich uneinheitlich geregelt. Es gibt Länder, die haben gar keine Regelung. Es gibt Länder, die haben eine eher strenge Regelung und welche, die haben eine weniger strenge Regelung, die den Zugang ins Referendariat beschränkt. Und diese sozusagen so dieses Mosaikmäßige, dieses Durcheinander, das führt in letzter Zeit sogar zu so einer Art Jura-Extremistentourismus.
Das hört man ja meistens in anderen Kontexten, das Wort Tourismus. Asyltourismus hat, glaube ich, der Söder mal gesagt oder der Dobrindt, einer von beiden oder wahrscheinlich beide zusammen. Was meinst du denn jetzt damit genau, was die Referendare angeht?
Ja, also was meine ich damit? Die Extremisten gehen sozusagen den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, also das sind ja vor allen Dingen Rechtsextremisten. Und Sachsen hat sich da so ein bisschen in den letzten Jahren eben zum Hort tragischerweise für Extremisten entwickelt. Dabei haben die Sachsen ironischerweise schon recht früh, nämlich schon im Jahr 2021, sich Gedanken gemacht, wie kann man Extremisten abhalten von der juristischen Ausbildung und dazu auch ihr Gesetz geändert. Aber das ging, muss man jetzt sagen, voll nach hinten los, denn die Rechtsprechung im Land Sachsen, die hat nicht mitgemacht. Das Sächsische Verfassungsgericht, das hat 2022 eine ja bislang sehr einsam gebliebene Entscheidung getroffen und die Latte für die Versagung sehr hoch gehängt. Was heißt das? Also in Sachsen darf nur abgelehnt werden, wenn sich jemand gegen die FDGU aktiv stellt, aber in dem Zusammenhang auch noch Straftaten begangen hat.
Okay, also anders jetzt als in Thüringen, nicht nur gegen die FDGU tätig, sondern zusätzlich Straftaten.
Ja, und hinzu kommt auch noch, das dürfen keine Straftaten sein, die zeitlich jetzt lange zurücklagen, also irgendwelche Jugendsünden oder so, sondern das muss auch noch relativ aktuell gewesen sein, die begangenen Straftaten. Und diese Verfassungsgerichtsentscheidung in Sachsen, die prägt eben jetzt da die Rechtslage. Man könnte vielleicht auch sagen, das ist so eine Art Fluch geworden. Ja. Das Land ist eben jetzt besonders durchlässig für extremistische Bewerber. Und die anderen sächsischen Verwaltungsgerichte, die folgen zähneknirschend dieser Verfassungsgerichtsentscheidung. Und jetzt auch erst vor wenigen Wochen musste da wieder ein rechter Aktivist ins REF zugelassen werden.
Okay, also das bedeutet also, das könnte eben das Mekka der Rechtsextremisten sein oder ist es? Was hilft denn da jetzt das Urteil in Thüringen, wenn die Extremisten auch sowieso sich ausbilden lassen können, dann eben in Sachsen?
Ja, also klar, das Urteil aus Weimar, das hilft jetzt erstmal den Nachbarn nicht so viel. Aber es ist natürlich eine Botschaft, einfach sozusagen für die anderen Bundesländer auch, die wissen eben jetzt, hier ist die Hürde, die wir verfassungskonform einziehen können, weil in Thüringen wurde jetzt eben die Regelung abgesegnet, die ja eigentlich so zu den strengsten gehört, die es bundesweit gibt. Und Sachsen bleibt eben so ein bisschen der tragische Sonderfall. Und das wird wohl so lange bleiben, bis das Sächsische Verfassungsgericht sich nochmal mit so einem Fall beschäftigen kann, wenn es dann überhaupt da seine Rechtsauffassung wieder ändert.
Okay, bleiben wir mal bei den Extremisten in Sachsen. Das interessiert mich. Was bringt denen denn dann jetzt das zweite Staatsexamen? Können die dann auch in die Justiz gehen?
Ja, also eher nicht, weil die Zugangsschwelle dann für den dauerhaften Job in der Justiz und nicht nur das Ausbildungsdurchgangsstadium, dafür gibt es dann auch nochmal strengere Zugangsregeln. Da muss man sozusagen dann positiv auch für die FDGO, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Das werden die sich schon genau überlegen, ob die jetzt versuchen würden, da rein zu kommen. Ja, aber da scheint es jetzt auch bei den Fällen, die man so beobachten kann, gar nicht den Extremisten auch so drum zu gehen, sondern die wählen dann eher den Weg und gehen in die Anwaltschaft.
Und das geht?
Ja, das geht. Zum Teil auch mit grotesken Ergebnissen. Also ein Fall von Matthias B., das war jemand, der früher mal bei der rechtsextremen NPD war und dann über Kameradschaft und so bei der Kleinstpartei Dritter Weg gelandet war. Und der hat auch überall versucht oder in vielen Ländern versucht, ins REF zu kommen, ist da immer gescheitert, wurde auch unter anderem in Bayern abgelehnt. Aber erfolgreich reingekommen ist er in Sachsen, wurde da auch ausgebildet, zweites Examen. Und ist dann am Ende wieder zurück nach Bayern gegangen, um dann da als Rechtsanwalt erfolgreich zugelassen zu werden.
Okay, und da konnte jetzt auch die Rechtsanwaltskammer in Bayern nichts tun?
Nee, also das ging nicht, weil die Bundesrechtsanwaltsordnung, kurz BRAU, die ist nämlich ziemlich großzügig mit der Zulassung zur Anwaltschaft. Da gilt es nämlich auch diese Strafbarkeitsschwelle. Ja, also da kann nur jemand abgelehnt werden, der strafbar die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpft.
Okay, ich erinnere mich, das ist ja der Maßstab, den Sachsen auch an die ja, Referendare genau. verhängt.
Hast gut aufgepasst, Felix.
Ja, aber überzeugt er nicht die Auffassung in Sachsen? Weil sonst ist es doch ein Widerspruch, ne? Zugang zum REF ist strenger als Zugang zur Anwaltschaft. Ist das ein Widerspruch?
Ja, also so jedenfalls das Sächsische Verfassungsgericht. Ja, das war dafür auch eben ausschlaggebend. Ich kann es jetzt erstmal nur die Rechtslage referieren. Das Bundesverwaltungsgericht, das sieht das anders, genauso wie der Thüringische Verfassungsgerichtshof. Die sehen da eben keinen Widerspruch. Ja, die sagen, das sind eben zwei verschiedene Regelungsbereiche. Ja, die Anwaltschaft, die hat jetzt erstmal eben nichts mit dem Staatsdienst zu tun. Das Referendariat aber schon, auch wenn die Referendare keine Beamten sind.
Jetzt ist ja natürlich die Arbeit der Referendare nicht zu unterschätzen. Ja, macht alle wichtige Sachen, aber so richtig prägend sind sie ja jetzt nicht, ne, für die Staatsanwaltschaft oder Gerichte. Ja, Vorbereitung, vielleicht mal eine Sitzungsvertretung, jetzt auch überschaubarer Fall. Ist es da nicht so übertrieben, diese ganz hohen Maßstäbe anzustellen?
Ja, also klar, kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. Die Referendare treffen jetzt ja auch nicht letztverantwortlich und alleine irgendwelche Entscheidungen. Dennoch müssen die natürlich, das sagt auch der Thüringische Verfassungsgerichtshof jetzt nochmal, auch bei so Zuarbeit, bei Vorbereitungen muss man auch sich darauf verlassen können, dass Referendare unvoreingenommen und sachlich auf ja, die Fälle da schauen, die sie zu behandeln haben, also auch auf die Verfahrensbeteiligten. Und wenn du natürlich jemanden hast, der dann einen sensiblen Fall durch seine rassistische Brille anschaut, dann ja, ist das natürlich ein Problem. Und der Verfassungsgerichtshof in Thüringen, der sagt eben, das ist auch nach außen hin ein Ansehensproblem oder sozusagen so ein bisschen ein Anscheinsproblem, wenn dann das Vertrauen der Allgemeinheit in die Rechtspflege dadurch beeinträchtigt wird, dass man davon ausgeht, aha, im Innenleben und dass man so genau weiß, was da passiert, sind da Extremisten mit am Werk.
Jetzt kann man sich ja fragen, eine Handvoll Fälle über Jahre, ist das ein strukturelles Problem? Müssen wir die Gesetze verändern oder müssen wir es aushalten, dass hier und da auch mal jemand durchs Referendariat geht, den wir da lieber nicht gesehen hätten? Zumal es ja auch eine Dunkelziffer gibt, die man eh nicht erfasst, also Rassisten ohne öffentliches Profil.
Ja genau, also wir wissen natürlich auch nur von den Fällen, die wir eben so mitbekommen, weil die Justiz sie erkannt hat, weil sie da die Zulassung verweigert hat und dann möglicherweise sogar vor Gerichten geklagt wird, wird ja auch immer klar sein, dass auch das REF und auch die ganze Juristenschaft irgendwie ein Abbild von Gesellschaft ist. Also so viele Rassisten, Extremisten, es da gibt, wird es auch irgendwie in der Juristerei geben. Muss natürlich aber schon sagen, rechtlich gesehen, ne, jemanden das REF zu verweigern und damit auch den Weg, in, sozusagen Jurist zu werden, zu versperren, das ist natürlich auch schon ein herber Eingriff in die Berufsfreiheit. Das sehen die Gerichte auch alle so, ja, ist immer ein wichtiges Grundrecht. Der Staat hat ja eben auch da eine Monopolstellung bei der Ausbildung. Was man eben noch machen kann, eben als sozusagen milderes Mittel, das wird auch schon in manchen Fällen gemacht, man lässt jemanden zu, ja, den man eigentlich nicht so gern zulassen wollen würde und versieht den die Zulassung aber mit Auflagen, sagt also, der darf nicht zum Beispiel jetzt im Bereich des politischen Strafrechts arbeiten oder eben keine sensiblen Sitzungsvertretungen übernehmen.
Ja, macht Sinn, aber natürlich das andere Problem, mit dem Ansehen hat man dann dann trotzdem. Ne? Deswegen sind wahrscheinlich dann einige Gerichte da auch hart und machen das mit Auflagen vielleicht nicht mit, andere hingegen schon. Woran ich denke, es gibt ja diese ganzen Szene-Anwälte, ja, diese richtigen rechtsradikalen Anwälte, die sind ja auch mal irgendwann zugelassen worden. Ja, deswegen wird man die verhindern können.
Ja, also ich würde auch sagen, dieses Phänomen, dass da einzelne Extremisten durch juristische Ausbildung kommen, das ist nicht neu. Ja. Ich glaube, es hat jetzt einfach nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen, auch in so einer gesamten gesellschaftlich-politischen Diskussion um Resilienz und um den Schutz von Institutionen vor Extremismus. Muss ja auch sagen, lange Zeit war das politisch ja sowieso ein ganz rotes Tuch. Also alles, was mit Verfassungstreue, Überprüfungen und Klauseln zu tun hat, weil sich ja auch viele noch so sorgenvoll an diese Ära der Berufsverbote aus den 70er Jahren erinnern. Also Stichwort radikalen Erlass. Ja, das hat ja vor allen Dingen in den 70er Jahren Linke, Kommunisten, Sozialisten getroffen, die Beamte werden wollten, die Lehrer werden wollten. Ja. Und damals gab es ja eine sehr, auch heute noch quasi geltende Bundesverfassungsgerichtsentscheidung aus 75, die diesen radikalen Erlass aber gebilligt hat. Die hat eben gesagt, man darf die Verfassungstreue als Staat zur Voraussetzung machen, dann wenn man eben sein Personal einstellt als Beamte, als Richter oder als Soldaten. Ne? Das war übrigens damals auch ein Fall von einem Rechtsreferendar, der damals das Bundesverfassungsgericht beschäftigt hat.
Ja, und deswegen gibt es auch einige Linke, ja, politische Gegner der AfD und der Rechten, die dann auch selbst diese Regelung dann ja in Gedanken an ihren früheren Kampf kritisch
sehen. Ich kann mich auch erinnern, als Sachsen 2021 diese Regelung gegen ja vor allen Dingen auch Rechtsextremisten eingeführt hat ins Ref, da gab es auch linke Gruppierungen, die dann noch sich gegen diese Regelung gewandt haben, ja, und gesagt haben, ach, das ist aber wieder so Gesinnungsprüfung, das wollen wir eigentlich nicht, ja. Also es kann eben so in beide Richtungen gehen.
Okay, und wie geht es weiter?
Ja, das muss man jetzt mal sehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Länder sich jetzt vielleicht auch, wenn sie gut beraten sind, untereinander abstimmen und überlegen, ob sie das irgendwie noch vereinheitlichen wollen, irgendwie durch Gesetzesänderungen oder ob man auch auf der Bundesebene vielleicht im deutschen Richtergesetz eine Anpassung vornimmt, dass man sagt, man schreibt diese jetzt vom Bundesverwaltungsgericht und vom Thüringer Verfassungsgerichtshof abgesegnete Schwelle mal bundeseinheitlich in die Gesetze. Jedenfalls rechtslagenmäßig müssten die Länder jetzt wissen, woran sie sind, wenn sie Extremisten vom REF abhalten wollen.
Ja, wenn das so kommt, dann werden wirklich alle nur noch nach Sachsen gehen, die Extremisten sind. Das könnte dann auch verheerende Folgen haben, wenn man weiter drüber nachdenkt. Wir bleiben an dem Thema dran. Was ist sonst so passiert in den letzten zwei Wochen? Das hat für euch vom RTU Newsdesk Xenia Piperidou zusammengefasst.
Polen muss EU-Auslandsehen anerkennen. In Luxemburg gab es diese Woche einen kleinen Wink in Richtung Warschau. Der EuGH hat entschieden, dass Polen gleichgeschlechtliche Ehen aus anderen EU-Staaten anerkennen muss. Geklagt hatten zwei Männer, die 2018 in Berlin geheiratet hatten und dann nach Polen zurück wollten. Die Behörden lehnten die Umschreibung der Eheurkunde ab. Der EuGH sagte aber, das geht so nicht. Wer als EU-Bürger sein Familienleben im EU-Ausland aufbaut, darf nicht beim Grenzübertritt plötzlich als unverheiratet gelten. Die Ehe für alle einführen muss Polen aber nicht. Pferd sein allein begründet keine Mithaftung. Weiter geht's auf der Weide, denn Stute Cindy hat Hengst Willi so heftig getreten, dass sein Vorderbein brach. Der Schaden über 11.000 Euro in Form von Behandlungskosten. Die Haftpflichtversicherung von Cindys Halterin wollte aber nur die Hälfte zahlen, denn Cindy ist ein Pferd, Willi ist ein Pferd, heißt beidseitige Tiergefahr. Das LG Lübeck hatte dafür allerdings wenig Verständnis, denn Willi stand nur rum, kaute Gras und tat nichts. Ergebnis daher, volle Haftung für Cindys Halterin bzw. deren Versicherung, denn passives Mitverschulden durch Rumstehen durch Willi lag nicht vor. Über 400.000 Euro Schadensersatz für Flughafenblockade. Und zum Schluss wird's teuer. Das LG Hamburg hat 10 Aktivisten der letzten Generation zur Zahlung von mehr als 400.000 Euro Schadensersatz an die Lufthansa verurteilt. Grund dafür war die Blockade des Hamburger Flughafens im Sommer 2023 mitten in der Ferienzeit. Der Flughafen stand rund 4 Stunden still, 8.500 Passagiere waren betroffen, 57 Flüge fielen aus. Damals kommentierte Marco Buschmann noch ziemlich ungerührt, die Blockierer müssten wohl mit millionenschweren Forderungen rechnen. Am Ende blieb es zwar unter dieser Größenordnung, aber ein 6-stelliger Betrag für 4 Stunden Stillstand kommt den gesamtschuldnerisch haftenden Aktivisten dennoch teuer zu stehen. Details zu diesen Fällen und vieles mehr gibt's wie immer auf lto.de. Ich sende viele liebe Grüße vom Newsdesk.
Ja, also wir hätten jetzt in der Folge sehr gerne das Hörrätsel aufgelöst. Es gab aber keine richtige Einsendung bisher. Deshalb hören wir vielleicht einfach nochmal zusammen rein.
Was soll das?
Ich fahre, Fräulein Hiltrud.
Und um es noch ein bisschen leichter zu machen, würde ich sagen, geben wir euch noch einen Tipp mit auf den Weg. Felix, was wäre jetzt ein guter Tipp bei dem diesmaligen Rätsel?
Ja, also wir hören ein Huhn, das habt ihr ja alle gehört. Und es ist eine Filmszene. Das müsste doch erstmal als Tipp reichen.
Bekannt aus Film und Fernsehen. Gut, gut. Also dann schauen wir mal. Wenn ihr jetzt wisst, was sich hinter dem Hörrätsel, hinter dem Geräusch für ein Urteil verbirgt, dann schreibt uns eine Mail mit dem Betreff Gewinnspiel an rechtslage@ltu.de und wir verlosen dann wieder eine Tasse, eine LTU-Tasse für eine Siegerin oder einen Sieger und wir wünschen euch nochmal viel Glück.
So, letztes Jahr hatten wir eine ganz fantastische Sonderfolge zum Jahreswechsel, eine Best-of-Folge. Das machen wir natürlich wieder, dass wir das Jahr Revue passieren lassen. Wir sind jetzt gerade in der Auswahlphase und freuen uns da auch über eure Einsendung. Wir suchen die Rechtsperson des Jahres, die Rechtsfrage des Jahres, das bedeutendste Urteil, das kurioseste Urteil, das Gesetz des Jahres und das juristische Ärgernis des Jahres, ja. Schickt uns doch schon mal auch an unsere E-Mail-Adresse ein paar Vorschläge, was wir da dann wieder zur Auswahl stellen. Dann könnt ihr wieder auf lto.de abstimmen und dann küren wir wieder die wichtigsten eben Urteile und Personen. Ist noch nicht ganz klar, wann die Folge rauskommt, ob schon in 2 Wochen oder erst zu Weihnachten. Das müssen wir nochmal schauen, aber könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Mir fällt auch schon gleich das ein oder andere Ärgernis ein. Ist ja auch schön, dass einem immer zuerst die Ärgernisse einfallen. Das sagt vielleicht auch schon viel über dieses Rechtsjahr. Na, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen wollen. Sonst haben wir dann gleich so ein Bias irgendwie drin. Aber das können wir dann auflösen. Das nächste Mal schauen. Aber ich würde fast vermuten, dass sich das auch deckt mit dem Eindruck von euch da draußen.
Ja, komm, jetzt sag mal, was ist denn das? So gebiased.
Ja, ich würde sagen, das ist das, was uns so den ganzen Sommer irgendwie vermiest hat, oder?
So. Wahrscheinlich. Okay,
also, so eine Streber-Antwort natürlich.
Na gut, gucken wir mal. Sehr schön, das war's von uns zur aktuellen Rechtslage. Die Rechtslage ist in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin.
Tschüss.